das wächst, das lebt und so weiter. Nach ein paar Stunden ist der Bäcker dann noch einmal runtergegangen, hat in dem Fall in der Bäckerei 7 Kilo Mehl, 7 Liter Wasser, hat das noch einmal durchgemischt, damit eine ordentliche Menge zusammenbringt und hat dann mitten in der Nacht ist er dann noch einmal runter und hat 5 Kilo Mehl und 1 Liter eiskaltes Wasser reingeschüttet. Ja, wir haben zweimal, da soll Hefe und die Milchsäurebakterien sollen wachsen. Beim letzten ist der Sauerteig härter und kühler. Und da wachsen jetzt die Essigsäurebakterien. Essigsäurebakterien haben den Vorteil, sie sind aggressiver. Sie sollten aber nicht zu viel drinnen sein, deswegen nur im letzten Durchgang. Und sie haben mehr, ja, ein schärferes Aroma. Die Milchsäurebakterien sind milder, sind für den Geschmack besser. Ja? Und dann, nach dieser Zeit, ist der Sauerteig fertig und kann jetzt in den Brotteig zu den restlichen Zutaten dazugegeben werden. Jetzt ist die Frage, es ist ein relativ großer Aufwand. Ja, ich muss aufstehen, muss das mischen, zudecken, muss schauen, dass die Temperatur stimmt und so weiter und so weiter. Warum glaubt ihr, tut man das? Ja, es hat etwas damit zu tun, welches Mehl man verwendet. Ich brauche diesen Sauerteig, wenn ich Roggenmehl verwende. Wenn ich Weizenmehl verwende, ist wurscht. Brauche ich keinen Sauerteig, ist es vollkommen uninteressant. Roggenmehl hat eine Eigenschaft. Wenn sozusagen ich Roggenmehl verwende, einen Teig daraus mache ohne Sauerteig und das in den Ofen hineinschiebe und es wird heiß, dann aktiviert sind im Roggenmehl Enzyme drinnen, die das Mehl zersetzen. Und zwar im schlimmsten Fall kommt dann raus aus dem Ofen eine braune, übel riechende, ungenießbare Masse. Ja, das Roggenmehl hat Enzyme drinnen, das beginnt das zu zersetzen, wenn es heiß wird. Und die Säure, die ich hineingebe, verhindert das. Und zwar gibt es da noch Nebeneffekte. Ich könnte auch wirklich nur Säure nehmen, das reinschütten, es würde auch funktionieren. Ich mache Roggen, also diesen Sauerteig, aber deswegen, weil es erstens einen besseren Geschmack ergibt, weil die Säure das Mehleiweiß stärkt, dadurch wird es flaumiger. Und die Hefe, die dann drinnen ist, die zeugt diese Luftbläschen und dieses Eiweiß im Mehl fängt diese Luftbläschen ein und deswegen habe ich ein flaumiges Brot. Und die Bakterien drinnen, die sozusagen die Stärke, die sich von der Stärke ernähren, aus der Stärke Zuckerstückel rausbrechen, wenn man es salopp nennen möchte, brechen die Stärke auf und dadurch kann die Stärke Feuchtigkeit besser binden. Dadurch hält das Ganze auch länger. Das sind die Nebeneffekte von diesem Sauerteig sozusagen. Und ich mache das deswegen, eben weil es eben besser schmeckt und bekömmlicher für den Kunden ist, für den Menschen. Wir haben dann in unseren Bibeltexten noch Salz gehabt. Salz ist in der Bäckerei ebenfalls sehr wichtig. Es gibt keinen Teig in der Bäckerei, der nicht Salz enthält. Und das hat einen Grund. Ja? Was macht Salz? Wenn ich das in geringen Mengen irgendwo dazugebe, dann verstärkt es das Gute in diesem Essen. Im Brotteig. Ich gebe sogar in Süßspeisen etwas Salz dazu, damit sozusagen der Geschmack der guten Zutaten besser rauskommt. In der Bäckerei ist es sehr interessant, wenn man in einem Teig das Salz vergessen hat, sieht man das sofort. Es hat nämlich, auch wenn das nur relativ wenig Salz ist, hat das große Auswirkungen in einem Teig in der Bäckerei. Wenn man das in einen Brotteig hineingibt, einen Brotleib macht und den sozusagen aufgehen lässt, dann sieht man, der geht nicht richtig auf. Der wird nicht hoch, der wird nicht groß, der geht in die Breite. Ja, das ist eines der Zeichen, hoppala, da hat der Meister oder der Lehrling, je nachdem wer den Auftrag gehabt hat, den Teig zu machen, hat das Salz vergessen. Und im Prinzip kannst du das Ganze nehmen, einstampfen und einen neuen Teig machen. Weil das Brot wird ja, es schmeckt nicht, es ist fad. Salz macht das Mehl Eiweiß stark. Auch da wieder, die Bläschen, die die Hefe macht, bleiben in dem Mehl Eiweiß hängen. Dadurch wird es flaumig, dadurch geht es richtig auf. Erst wenn dieses bisschen Salz drinnen ist, kann ich wirklich von einem wohlschmeckenden Brot sprechen. Was macht Salz noch? Ja, außerhalb der Bäckerei. Genau, wenn ich eine höhere Dosis Salz nehme, dann verhindert es Fäulnis, dann tötet es Bakterien. Ist zur Zeit Jesu ist das was ganz was Wichtiges, Salz, denn es war eines der wenigen Möglichkeiten, Lebensmittel länger haltbar zu machen. Einfach einzusalzen, Pökelfisch, Pökelfleisch und so weiter. Dadurch werden Lebensmittel länger haltbar. Salz tötet Bakterien. Noch was Wichtiges. Wir Menschen, unsere Haustiere und eigentlich alle Lebewesen dieser Erde brauchen Salz. Ja, genau, genau. Wisst ihr, wie viel Gramm Salz ein Mensch enthält? 200 Gramm. Das sind 20 Decker Salz, sind in jedem Menschen drinnen enthalten. Und das ist die Menge, die er braucht. Hat er zu wenig davon, dann hat er gesundheitliche Probleme. Ohne Salz wären die Zellen nicht lebensfähig. Die Organe würden nicht funktionieren und der Wasserhaushalt würde aus dem Lot geraten. Salz ist also für Lebewesen auf unserer Erde lebensnotwendig. Ja, ohne Salz auf der Erde kein Leben. Und das Schöne ist, Jesus vergleicht uns Christen mit Salz und mit Sauerteig. Was heißt das jetzt? Was haben Salz und Sauerteig gemeinsam? Beide sind positiv, das ist richtig. Sie sind notwendig, ja, damit was funktioniert. Kleine Menge, große Wirkung, richtig. Und? Ja. Beide müssen Zutat sein zu etwas Größerem. Beide müssen raus aus ihren Töpfen und Tiegeln irgendwo hinein vermischt werden, damit sie wirken. Wenn ich sozusagen Sauerteig nehme, den in einen Topf hineingebe, zudecke und den irgendwo stehen lasse, dann wird er kaputt. Der beginnt zu gären, das frisst die ganzen Nährstoffe auf, es kommt Buttersäure hinein und er beginnt zu stinken und wird gesundheitsgefährdet. Du darfst ihn nicht länger als 2 Tage stehen lassen. Wenn du ihn im Kühlschrank reingibst, dann kannst du ihn länger stehen lassen. Aber wenn du ihn draußen stehen lässt, beginnt er nach 2 Tagen zu stinken. Ja, Buttersäure ist das. Und das macht ihn kaputt. Genauso Salz. Ich habe hier einen Salzklumpen. Der ist wunderschön. Wenn ich den aber da stehen lasse, dann wird er keine Wirkung entfalten. Sondern ich muss etwas runterbrechen von dem Teil, zerkleinern, irgendwo hingeben. Dann wirkt es. Ja? Das ist genau wie wenn wir Christen auf einem Haufen zusammenbleiben, in uns geschlossen bleiben. Dann ist zwar schön, ist vielleicht schön anzusehen, aber es tut sich nichts. Und zwar weder im Salz noch draußen. Es ist tot. Ja, Jesus vergleicht uns mit etwas, das hinaus muss, um Wirkung zu entfalten, das vermischt werden muss, in einer größeren Sache wirken soll. Sauerteig und Salz. Gehören wir Christen raus in die Welt? Oder ist vielleicht besser, wir bleiben unter uns und so weiter? Wenn ich in die Bibel reinschaue, dann steht dort zum Beispiel Matthäus 26, 18 bis 20 und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt Jesus im letzten Augenblick, wo er da ist, sozusagen, dann fährt er in den Himmel. Also ist es scheinbar wichtig. Ja, dass wir sollen allen das erzählen. Das Interessante ist, was die Jünger tun. Die Jünger bleiben in Jerusalem. Es gibt jetzt natürlich die Pfingstpredigt und so weiter, aber sie bleiben in Jerusalem. Jesus hat aber was anderes gesagt. Da steht, darum geht hin und lehret alle Völker. Das Interessante ist, dass in Jerusalem eine Christenverfolgung beginnt und die Christen auf einmal gezwungen sind, wegzugehen. Und zwar steht ganz am Anfang, Apostelgeschichte 8, Vers 1, wer nachlesen will, dass sie zuerst nach Samaria und in die Länder von Judäa gehen sollen, also in die Umgebung. Ja, Jerusalem, Umgebung, Judäa und Samaria noch ein Stück weiter weg. Dann Apostelgeschichte 11, 19, dann geht es schon weiter. Sie müssen nach Phönizien, nach Zypern und nach Antiochia. Ja, also sie verteilen sich schon etwas, aber Gott hat sie in den Hintern treten müssen, wenn man es genau nimmt. Ja, sie sollen raus, sie sollen sich vermischen, sie sollen Wirkung zeigen, sie sollen erneuern. Ja, mit dem, was Gott ihnen geschenkt hat, hinausgehen und es wirken lassen. Was dann noch passiert? Sie gehen hinaus, aber sie erzählen es nur den Juden. Sie gehen in die Synagoge, erzählen es den Juden und so weiter. Und dann passiert was, dass einer von denen, das zufällig, dürften da Nicht-Juden dabei gewesen sein. Und auf einmal überfällt die der Heilige Geist. Ja? Jesus hat was anderes vor. Wir sollen hinaus, wir sollen nicht zurückziehen, wir sollen nicht nur, was weiß ich, wo es leicht ist. Ja, sondern das soll hinaus in die ganze Welt, das, was wir von Jesus bekommen haben. Christen gehören unter Menschen, die Gott nicht kennen. Denn nur dort können sie Sauerteig und Salz sein. Wir Christen sind die richtigen Bakterien, die das Brot genießbar machen. Wir sollen wirksam sein in unserer Gesellschaft. Es gibt eine Strömung im christlichen Bereich, die sagt, wir holen Leute raus und ziehen sie in den Topf hinein. Ja? Wir haben jetzt den Salzkörner, ein neues, und jetzt kommen sie in den Salzstreuer zurück. Nein, wir können hinaus. Ich habe ein neues Salzkorn und schicke es weiter. Nicht sammeln, schicken, senden. Ja, wir sind die richtigen Bakterien, die das Brot genießbar machen. Wir Christen sind von Gott infiziert und wir dürfen anderen Menschen, ja, wir dürfen andere Menschen mit Gott, mit der Liebe Jesu infizieren. Wir dürfen diese Welt lebenswerter machen im Auftrag Jesu. In diesem sogenannten Missionsbefehl steht, lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und unter anderem hat Jesus befohlen, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Gibt es Beispiele in der Kirchengeschichte, in der Weltgeschichte, wo Menschen diese Welt verändert haben, wo Christen diese Welt verändert haben? Zum Beispiel eine Möglichkeit. Martin Luther die nächste Möglichkeit. Ich habe eine Möglichkeit, weil das waren jetzt berühmte Menschen, wo da geht einer raus, ein Glaubensheld und so weiter. Ich habe ein Beispiel oder eine Frage, warum haben wir heute keine Sklaven mehr? Unter anderem. Ja. Aber da gibt es nicht diese herausragenden Persönlichkeiten, sondern da gibt es einzelne Christen, die sich auf die Füße gestellt haben, die von Gott was mitbekommen haben. Ein Sklave ist ein Mensch. Man darf ihn nicht so behandeln wie einen Gegenstand. Und die sind einfach aufgestanden und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten gewirkt. Sind zum Politiker gegangen, haben mit einem Wilberfort geredet, was auch immer. Ja? Und haben dafür gesorgt, dass die sozusagen die Welt ändern. Und zwar hat das so weit gereicht, dass dann im Jahr 1807 zum Beispiel England die Sklaverei abschafft. Es dürfen keine Sklaven mehr gehalten werden in Großbritannien ab 1807. Wisst ihr, wann Österreich dran war? Nein, wir sind gut. 1812. Und zwar steht da steht immer noch drinnen im Gesetzbuch bei uns, dass keine Sklaven gehalten werden dürfen. Das ist ein Gesetz, das im Jahr 2009 wieder zum Ausspruch kam. Bei einem gewissen Herrn Fritzl. Der hat seine Tochter als Sklavin gehalten und ist nach dem Gesetz verurteilt worden, unter anderem. Ja? Knechte sind Angestellte, keine Sklaven. Ja, das sind Tagelöhner, die werden bezahlt, die sind nicht Besitz, unter Anführungszeichen. Das geht so weit, im Jahr 1820 ist in ganz Europa die Sklaverei verboten. Ja, 1812 wird das in Österreich eingeführt, 1814 beim Wiener Kongress ist das einer der Ordnungspunkte, die dort verhandelt wird. Und da wird sozusagen ausgemacht, wir wollen in Europa keine Sklaven haben. Und 1820 ist das durchgesetzt. Da hat sich das letzte Land, unter anderem Spanien ist es, hat das dann eingeführt in seinen Gesetzestext. Ab 1820 gibt es keine Sklaven mehr in ganz Europa. Die Amerikaner sind ein bisschen langsamer. Dort ist es erst ab 1863. Ja, wo der Lincoln sagt, in Amerika sollen keine Sklaven mehr gehalten werden. Durchgesetzt 1865, Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. In Amerika gibt es einen berühmten Namen. Und zwar ist es eine bestimmte Dame, die heißt Harriet Beecher Stowe und ist eine Autorin. Und die hat geschrieben das Buch Onkel Toms Hütte. Ebenfalls Christin. Tochter eines Pastors und Ehefrau eines Theologen. Und die ebenfalls den Auftrag von Gott hat, dieses Buch zu schreiben. Und mit diesem Buch in Amerika dafür sorgt, dass eben keine Sklaven mehr gehalten werden. Es haben Millionen, zig Millionen Menschen haben dieses Buch gelesen. Es ist dann ein Theaterstück geschrieben worden nach diesem Buch, das noch einmal etliche Millionen Menschen erreicht hat. Und das hat einen Sinneswandel sozusagen in Amerika hervorgerufen. Es gibt einen Ausspruch, oder es soll ein gewisser Herr Abraham Lincoln nach dem amerikanischen Bürgerkrieg gesagt haben, das ist also die kleine Frau, deren Buch den großen Krieg ausgelöst hat. Ja? Christen haben sich von Gott infizieren lassen. Und haben auf das hinauf Schritte gesetzt. Und das müssen jetzt keine großen Dinge gewesen sein. Ich gehe zu einem Politiker und rede mit dem. Der lässt sich überzeugen. Ich bin vielleicht der Erste, das interessiert ihn gar nicht. Der Nächste kommt. Und der Nächste. Und der Nächste. Oder ich habe eine Begabung und schreibe ein Buch. Und Gott benutzt das. Ja? Wir haben wieder ein Beispiel, da ist Martin Luther zum Beispiel gekommen. Der hat die Kirche erneuert. Auch der war am Anfang kein großer, keine Ahnung, Glaubensheld. Neben dem schlägt irgendwann einmal der Blitz ein Ja, ich habe gesagt, Gott, wenn er sozusagen dieses Gewitter, diesen Blitz, dieses überlebt, geht er ins Kloster. Hat er Gott versprochen. Er überlebt das, dieses Gewitter und geht ins Kloster. Schritt 1. Dort beschäftigt er sich mit dem Wort Gottes und liest dort über etwas über Gerechtigkeit, über etwas, dass wir Menschen gerecht sein sollen. Und das ist im Ernst. Er will gerecht sein. Er will, dass Gott ihn liebt. Er will mit Gott zusammen sein und liest in der Bibel. Und liest aber Dinge, ja, dass Gott nur ein Gerechter mit Gott zusammen sein kann und will das sein und erlebt aber, dass er es nicht kann. Ja? Bis er eine Erkenntnis bekommt von Gott. Gott ist ein gnädiger Gott, der mich durch den Tod Jesu gerecht macht. Nicht ich muss mir meine Gerechtigkeit verdienen, sondern Gott macht mich gerecht. Ich kann mich nämlich nicht selber gerecht machen. Und das ist etwas, an dem er festhält, auf das er sein Leben stellt im Prinzip. Und alles andere, was später dann kommt, ist ein Festhalten an dem, was Gott ihm geschenkt hat. Er nagelt was an die Tür. Das wird zufälligerweise verbreitet. Da kommen Studenten, reißen das runter, vervielfältigen das, verteilen das. Es geht in die Welt. Es gibt Reaktionen aus theologischen Kreisen. Man will ihn sozusagen zwingen, das zu widerrufen. Er sagt, na, das habe ich von Gott in seinem Wort, das hat er mir gesagt. Ich bleib bei dem. Wenn er mich mit dem Wort Gottes überzeugt, gerne, dann sage ich, es war Blödsinn. Können sie aber nicht. Und jeder seiner der Schritte, die dann weitergehen, sozusagen, sind ein Festhalten an dem, was Gott gesagt hat. Sind kleine Schritte im Glauben. Und dadurch verändert Martin Luther die Welt. Unter anderem sitzen auch wir da, weil Martin Luther das festgehalten hat. Und genau das dürfen wir. Gott schenkt uns Dinge, die wir weitergeben dürfen. Und das, was von Gott kommt, verändert diese Welt. Ja, Gott kann uns schenken, dass wir die Welt verändern. Aber das liegt in Gottes Hand. Wir sollen kleine Schritte im Glauben machen. Das, was wir von Gott erkannt haben, das, was Gott uns geschenkt hat, hinaustragen. Ich kann an dem Platz, an dem ich bin, an dem ich arbeite, meine Freizeit verbringe, kann ich Sauerteig und Salz sein. Ich kann das, was mir von Gott geschenkt worden ist, leben. Allein das kann schon Dinge verändern in meiner Umgebung. Ich darf das Leben, was Gott mir geschenkt hat, ich darf mit meinem Beispiel, mit meinem Reden und Handeln diese Welt verändern. Und zwar in dem Maß, dass Gott mir zumisst. Wir sind Sauerteig Gottes. Wir sind das Salz der Erde.